Ja, Pfingsten, ein Tag, an dem viel über den Heiligen Geist gesprochen wird. Pfingsten, ein altes Fest aus den jüdischen Festen, kommt nochmal wieder ganz neu hoch. Wir wissen ja, dass der Heilige Geist Gott ist. Dass der Heilige Geist eine Aufgabe hat, als Gott in den Menschen zu wirken. Dass der Heilige Geist derjenige Teil von Gott ist, der den geistlich toten Menschen aufweckt und ihm geistliches Gehör schenkt, ihm geistliche Empfindlichkeit schenkt, ihm Gottes Wort und Gottes Anliegen weitergibt. Der Mensch ist tot und stumpf, wenn Gottes Geist nicht an ihm wirken würde. Das war auch schon zu alttestamentlichen Zeiten so. Auch damals war der Mensch genauso geistlich tot, wenn Gottes Geist ihn nicht belebt hat. Auch damals, zu Zeiten von Abraham, von David und all den Propheten, war es nicht möglich, Gott zu erkennen ohne den Heiligen Geist. Das ist nichts Neutestamentliches. Das ist ein Grundsatz in Gottes Schöpfung. Ohne Gottes Geist gibt es kein Leben. Was ist jetzt an Pfingsten anders? Was ist so besonders an Pfingsten? Was macht denn das Pfingstfest so herausragend? Gottes Geist hat ja vorher schon an den Menschen gewirkt. Gott hat sich auch vorher durch seinen Heiligen Geist offenbart, der Menschheit offenbart, denjenigen offenbart, die ihm vertrauen. Nun, viele Glaubensrichtungen sind der Meinung, Pfingsten sei ein Tag der Völkerverständigung, an dem viele zusammenkommen und gemeinsam ein Thema besprechen, in dem Verständnis untereinander geschaffen wird. Ja, sogar Pfingsten als Kommunikationstag, habe ich gelesen. Was ist Pfingsten? Pfingsten ist mehr. Pfingsten ist nicht einfach irgendein Zusammenkommen von Sprachwissenschaftlern oder von Sprachgenies, die plötzlich eine andere Sprache sprechen, sondern Pfingsten ist ein besonderes Ereignis, das Gott benutzt, um seinem Namen alle Ehre zu machen. Und ich habe meine Predigt so überschrieben: Gott besiegelt das Eheversprechen für die himmlische Hochzeit. Gott besiegelt das Eheversprechen für die himmlische Hochzeit. Lasst uns Apostelgeschichte Kapitel 2 lesen. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zu dem anderen: Was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind voll süßen Weins. Da trat Petrus zusammen mit den 11 auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen: Ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen und nun hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Joel Kapitel 3 kommt jetzt. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Und eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie werden weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden. Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln. Und der Mond im Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. David sagt nämlich zu ihm, ich sah den Herrn allezeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Soweit das Zitat von David. Petrus setzt seine Predigt fort. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden, dem Fleisch nach, den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zu Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Bis hier. Dieser besondere Tag, an dem Gott ein großes Wunder gewirkt hat, in dem er seinen Geist ausgesendet hat, auf die Menschen, die dort waren, die gehört haben, die zugehört haben, die mit Gott verbunden waren. Dieser Tag ist ein großer, großer Festtag in der Geschichte der Gemeinde. So groß, dass manche Gläubigen irgendwann mal sich dazu entschlossen haben, dem Pfingsttag sogar als Namen für die Sonntagsbezeichnung in ihrer Sprache zu nehmen. Wir sagen Sonntag, der Tag der Sonne. In anderen Sprachen heißt es wöchentlich der Pfingsttag. Es ist ein ganz, ganz großes Ereignis. Warum? Nicht einfach, weil Petrus da das Evangelium verkündigt hat, sondern weil Gott hier etwas getan hat, was er schon lange versprochen hat. Wenn wir in Jeremia Kapitel 31 lesen, die Verse 31 bis 34, wir könnten noch fast Hebräer 8 lesen, da ist es auch nochmal aufgeführt, aber lasst uns original aus Jeremia 31 lesen, dann verheißt Gott diesen Tag und diese Situation. Jeremia 31, ab Vers 31. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus Ägypten herauszuführen, denn sie haben meinen Bund gebrochen. Obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Ja, oder auch das, was Petrus erwähnt hat, in seiner Predigt, in Vers 18, Apostelgeschichte 2, Vers 18, da steht auch in Joel 3 nochmal, dass Gott verheißen hat, dass er über seine Knechte und seine Mägde in jenen Tagen seinen Geist ausgießen wird und sie werden weissagen. Und dann in Apostelgeschichte 2, Vers 21, und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Sowohl Joel als auch Jeremia beziehen diese Verheißung auf das Volk Israel. Sie beziehen es auf das, was sie als Gottes Volk kennen. Und als Jesus Christus auf diese Erde kam, hat er klar gemacht, nicht, dass es ein wahrer Israelit, der von der Abstammung her Israelit ist, sondern der ist ein Same Abrahams, der mir glaubt. Die Pharisäer haben darauf gepocht, dass sie Same Abrahams sind, dass ihnen die Verheißungen gelten als die erblichen Nachfahren von Abraham. Und Jesus sagt, nein, euer Vater ist in Wirklichkeit der Teufel, denn ihr tut das, was der Vater der Lüge tut. Wärt ihr Kinder Abrahams, wärt ihr Same Abrahams, dann würdet ihr das tun, was ich euch sage. Dann würdet ihr mich erkennen, dann würdet ihr den Vater kennen, aber ihr kennt ihn nicht. Und Jesus zeigt, dass die Verheißungen des Alten Testaments, die auf das Volk Israel gerichtet waren, dass sie geistlich zu verstehen sind und dass sie in Christus, dem Volk Gottes, sowohl Juden als auch Heiden gelten und nicht mehr ausschließlich den erblichen Nachfahren Israels. Paulus greift das auf und sagt in Galater 3, Vers 29, wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Eindeutiger geht's fast nicht mehr. Warum sage ich das? Weil das eine große Rolle spielt für das, was Gott an Pfingsten tat. Gott hat an Pfingsten die Verheißung, seinen Geist auszugießen, wahrgemacht. Und zwar nicht nur an Juden, nicht nur an den Männern von Judäa, sondern an all denjenigen, die dort waren. Da waren Männer oder eine Menge zusammen aus den Heidenvölkern unter dem Himmel. Ich habe es mal gezählt, da waren Leute zusammen aus 15, mit 15 verschiedenen Sprachen. Und Gott gibt ihnen oder erfüllt seine Verheißung. Er macht sie wahr an seinem Volk, das er in Jesus Christus hat. Was bedeutet das jetzt, dass Gott seinen Geist in die Herzen der Menschen gibt? Alttestamentlich kennen wir solche Aussagen wie die von David, Herr, nimm deinen Geist nicht von mir. Oder der Geist Gottes schwebte über der Erde. Oder der Geist Gottes war über ihnen. Aber neutestamentlich lesen wir, dass Gottes Geist in die Herzen ausgegossen wurde, dass er in den Herzen wohnt, bleibend wohnt, nicht mehr nur da ist und dann vielleicht wieder geht, sondern bleibend wohnt. Und das ist das Besondere an Pfingsten, dass Gott jetzt erstmalig seinem Volk, seinem geistlichen Volk, den Menschen, die ihm glauben, den Heiligen Geist einpflanzt, dass er Wohnung nimmt in ihren Herzen, dass er nicht nur als Schechina in dem großen Tempel wohnt und per Rauch und großem Getöse wahrgenommen werden kann, sondern dass er in den Herzen der Menschen wohnt. Das gab es vorher nicht. Aber das hat Gott verheißen und das macht er jetzt wahr an seinem globalen Volk, Juden und Heiden eingeschlossen. Wenn wir in Epheser Kapitel 1 lesen, Vers 5, dann heißt es, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus. Und dann in Vers 13 und 14, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Oder wie es in der NGÜ sehr sinnvoll übersetzt wird, weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch den Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist eine Folge, der Heilige Geist in dir ist eine Folge der Gnade Gottes. Gott hat dich errettet. Er hat dich durch seinen Heiligen Geist auferweckt aus den geistlich Toten, hat dir ein geistliches Gehör geschenkt, damit du sein Wort wahrnimmst, damit du deinen eigenen Zustand im Licht Gottes betrachten kannst und merkst, du bist verloren, du brauchst Erlösung, du kannst vor Gott nicht bestehen. Und durch seinen Geist öffnet er dir deinen geistlichen Blick, damit du die Gnadengabe Gottes in Jesus Christus verstehen kannst. Dass Jesus für dich sein Leben gelassen hat, dass er für dich gesühnt hat, dass er deine Schuld auf sich genommen hat und dass er seine Gerechtigkeit dir gibt. Das kannst du nur verstehen durch den Heiligen Geist. Und du öffnest dein Herz. Oder wie es in Apostelgeschichte hieß, Gott öffnete ihnen das Herz. Ja, eigentlich eher so. Gott hat dir das Herz geöffnet. Du bist sein Kind geworden. Der Heilige Geist nimmt Wohnung in dir. Und er ist ein Siegel. Eine Bestätigung dafür, dass du sein Eigentum bist. Das Besondere an dieser Situation ist die, dass Pfingsten eigentlich ein Verlobungstag ist. Du wirst zur Brautgemeinde Jesu hinzugefügt. Und an Pfingsten hat Gott seinem Sohn Jesus Christus eine Braut geschaffen. Die Gemeinde der Erlösten. Und er hat dieser Braut ein Siegel gegeben. Das ist der Heilige Geist. Ja, ich sehe schon, Philemon und Julia freuen sich über ihr Verlobungssiegel. Ja, Hals ruhig schön in die Höhe, ja. Ich habe gerade an dieses Beispiel auch gedacht, Philemon. Nur interessanterweise, das Siegel, das du Julia geschenkt hast, ist ein rein äußerliches. Ja, gerade eben hast du es abgenommen. Ja, und wieder dran gesteckt. Das Siegel, das Gott seiner Brautgemeinde gibt, kann nicht äußerlich abgenommen werden, weil es nicht äußerlich angeheftet wird, sondern er hat es ins Herz gegeben, dieses Siegel. Er hat seinem Sohn eine Brautgemeinde geschaffen, eine Braut geschaffen und gibt der Gemeinde dieses Siegel, und das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, er ist das Pfand unseres Erbes, ein heiliges Siegel der Verlobung. So, und wir haben in Epheser 1 gelesen, dass wir vorherbestimmt sind zur Sohnschaft durch Jesus Christus. Jesus ist der Sohn Gottes. Und durch die Erlösung von Jesus Christus werden wir auch zu Söhnen und Töchtern Gottes. Aber interessanterweise, zu solchen Söhnen und Töchtern, die mit dem Sohn Gottes verlobt sind. Wie nennt man solche Söhne und Töchter? Die mit den eigenen Kindern verlobt und später verheiratet sind? Schwiegertöchter und Schwiegersöhne. Die Brautgemeinde Jesu wird zur Schwiegertochter Gottes, weil sie seinen Sohn heiratet. So ein Bild lässt uns die Bibel dar. Wir haben in Joel und auch in Jeremia und auch in Hesekiel, aber auch in Hosea immer wieder dieses Bild, dass Gott sagt, dass er sich mit seinem Volk Israel vermählen will. Gott als der Eheherr. Gott vollzieht diesen Bund jetzt in seinem Sohn, indem er die Schar der Erlösten zur Braut seines Sohnes macht. Und deshalb ist Pfingsten so ein wichtiger Tag, weil das die Verlobungsfeier ist des Sohnes Gottes mit seiner Brautgemeinde. Da wurde es öffentlich gemacht. Da hat Gott öffentlich seiner Brautgemeinde den Siegelring nicht aufgesteckt, sondern eingepflanzt. Und die Hochzeit, die wird nicht in 20 Tagen stattfinden, vielleicht vorher, vielleicht, hoffen wir. Wo wird sie stattfinden? Die Hochzeit der Brautgemeinde Jesu mit Jesus Christus? Im Himmel, ne? Die Hochzeit des Lammes. Davon lesen wir in Offenbarung 19. Und ich hörte so etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge, wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen, Halleluja! Denn der Herr, Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Er sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Glückselig, glücklich bist du, wenn du berufen bist zu dieser Hochzeit. Wenn du dazugehörst zu der Brautgemeinde Jesu. Wenn du erlöst bist in Jesus Christus. Wenn du den Siegel Gottes, den Heiligen Geist in dir haben darfst. Ja, in der Antike war das so. Die Ehe wurde früher in zwei Schritten geschlossen. Im ersten Schritt, im Schritt der Verlobung, da wurde der sogenannte Brautpreis bezahlt. Und dann nach der Hochzeit, im zweiten Schritt, da wurde die Braut dann in das Haus des Bräutigams überführt. Und erst dann war die Ehe vollständig geschlossen. Und so wie Gott hier vorgeht mit seinem Volk, mit der Brautgemeinde Jesu Christi, ist das vom Bild her recht stark daran angelehnt. Der Heilige Geist ist die Anzahlung, das Pfand, das er uns gibt, der Brautpreis sozusagen. Er gibt uns den Heiligen Geist als Bestätigung dafür, dass die Hochzeit stattfinden wird. Das ist das Eheversprechen, das er besiegelt mit dem Heiligen Geist, den er uns ins Herz gibt. So, wenn du in deinem Herzen den Heiligen Geist hast, dann wird Gott dir sein Wort öffnen. Andersrum. Wenn du Gottes Wort verstehen kannst, wenn du verstehen darfst, dass Jesus Christus dein Heiland und Erlöser ist, dann kannst du es nur deshalb verstehen, weil der Heilige Geist es dir geöffnet hat. Und wenn du das geöffnet bekommen hast, dann darfst du wissen, der Heilige Geist ist da, in dir, wohnend. Du darfst ihm vertrauen. Und wenn der Heilige Geist in dir wohnend ist, dann darfst du wissen, Gott wird sein Versprechen einlösen. Denn der Heilige Geist ist ein Versprechen, ein Eheversprechen. Ja, Julia dreht immer wieder in ihrem Ring und denkt an die Hochzeit. Philemon hat mir versprochen. Sorry, ich bringe die zwei Namen immer durcheinander. Ging uns Verheirateten doch früher auch so ähnlich, oder? Dass wir immer wieder daran gedacht haben, an den Tag X, den wir uns ausgesucht hatten, und haben uns immer wieder an dieses Versprechen erinnert. Und wir waren uns ziemlich sicher, dass unser versprochener Ehepartner uns nicht hängen lassen wird, ne? Gott gibt uns dieses Versprechen und er wird es einlösen. Und deshalb ist Pfingsten so ein wundervolles Fest, weil wir uns da an den Verlobungstag Jesu Christi mit seiner Gemeinde erinnern dürfen. Ja, und seit der Heilige Geist in dein Herz gekommen ist, du wiedergeboren wurdest, du ein Kind Gottes geworden bist, der Heilige Geist Wohnung in deinem Herzen genommen hast, seitdem bist du ein versiegelter Tempel Gottes. Wenn jemand versprochen ist, einen anderen zu heiraten, wenn jemand verlobt ist, dann geht das gar nicht, dass man mit irgendjemand anders eine Beziehung anfängt. Ne, das geht gar nicht. Versprochen ist versprochen. Das ist schon super verbindlich. Man wartet auf den Tag, wo es eingelöst wird. So ist Gott verbindlich. Wenn er seinen Heiligen Geist gibt ins Herz, dann hält er sich dran. Er nimmt dieses Siegel nicht von dir. Aber auf der anderen Seite bist du genauso ein versiegelter Tempel Gottes. Da wohnt jetzt der Heilige Geist drin. Es ist ein absolutes No-Go, dass du dich um jemand anders kümmerst als um Gott. Du gehörst ihm, du bist sein Eigentum. Pfingsten heißt nicht nur, Gott hat etwas gesagt, sondern du bist auch betroffen. Gott hat dir seinen Geist in dein Herz gegeben. Und wenn der Heilige Geist in deinem Herzen wohnt, bist du versprochen. Da hat kein anderer Götze, keine andere Sache neben Gott noch Platz in deinem Herzen. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Es ist jetzt deine Zweckbestimmung zu Ehre unseres Verlobten Jesus Christus und zu Ehre unseres Vaters zu leben. Geschwister, wir sind in der Verlobungszeit. Wir halten uns rein. Wir sind versprochen und wir warten auf den Tag, bis die Hochzeit kommt. Oder denkt jemand, heiraten, naja, komm. Ich sehe schon, die beiden freuen sich. Heiraten, das ist, ne? Bald, lieber heute als morgen, oder? Amen, ja. So. Genauso muss es uns auch gehen als Brautgemeinde Jesu. Lieber soll der Herr heute kommen und uns zur Hochzeit des Lammes holen, als morgen. Es darf nicht mehr in unserem Leben so sein, dass wir sagen, ach komm, das mit Jesus und seiner Wiederkunft, irgendwann okay, wenn ich irgendwann alt bin oder wenn das Leben vorbei ist, ich will noch dies und das und jenes, dann kann Jesus kommen. Dann merken wir schon, da gibt's andere wichtigere Sachen als unseren Verlobten, stimmt? Ein verlobter Mensch, der ist viel fokussiert. Julia ist umgezogen wegen ihres Verlobten. Jetzt ziehen sie wieder um, wegen der Heirat. Und alles wegen, ne? Also das ganze Leben wird auf den Kopf gestellt bei euch beiden, weil ihr ein Ehepaar werden wollt. Es passt halt einfach so gut rein, das Thema, deswegen nehme ich euch als Beispiel. Aber genauso ist es doch in unserem Christenleben. Wir sollen fokussiert sein auf unseren Herrn. Du gehörst jetzt zu den Geheiligten in Christus Jesus. So sagt es Paulus zu den Korinthern, 1. Korinther 2, Vers 1. Du bist jetzt herausgerettet aus dieser bösen Welt. Du gehörst zu Gott, Galater 1, Vers 4. Ja, und seit diesem Verlobungsakt, wo Gott seinem Sohn die Brautgemeinde gegeben hat, seit Pfingsten, bereitet Christus seine Braut für die himmlische Hochzeit vor. Und derjenige, den er als Siegel in unser Herz gegeben hat, derjenige führt auch dieses Werk der Vorbereitung in uns aus. Ja, welche Rolle spielen dann die Prediger zum Beispiel oder Seelsorger? Ich fand das interessant, wie Paulus sich selbst sieht in diesem Zusammenhang des Bildes der Braut Jesu. Er sagt in 2. Korinther 11, Vers 2, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Brautführer, Prediger, Seelsorger, wir einander dürfen Brautführer sein. Wir dürfen uns gegenseitig zum Traualtar geleiten. Wir dürfen uns gegenseitig ermutigen, mit Christus vereint zu werden. Paulus sieht sich hier als Brautführer der Gemeinde. Ja, und der Heilige Geist, der in uns wohnt, der erzieht uns hin zu Christus. Lass uns mal lesen, 2. Korinther 3, Vers 18. Da heißt es, wir alle aber, 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Es gibt ein paar Ehepaare unter uns. Und manche hatten sehr, sehr kurze, manche eine etwas längere Verlobungszeit. Aber sagt mal, nachdem ihr euch geheiratet habt, nachdem ihr eine Weile zusammen als Ehepaar gelebt habt, kennt ihr euch jetzt besser? Ja? Ist die Liebe auch gewachsen? Ich glaube, das ist das, was Paulus hier meint, dass wir den Herrn jetzt in der Verlobungszeit anschauen wie durch einen Spiegel. Also wir sehen nur Teilausschnitte von unserem Herrn. Wir sehen im Spiegel nicht alles, sondern immer nur ein Teil. Wir sehen ein Stück von unserem Herrn. Aber dann werden wir ihn in ganzer Fülle sehen. Und wer bringt uns dahin, dass wir verwandelt werden in sein Ebenbild? Das ist der Heilige Geist, durch den Gott dieses Werk in uns tut. Der uns verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das macht Gott durch seinen Heiligen Geist in uns. Er verändert uns, dass wir als Brautgemeinde zu dem Bräutigam passen, dass wir für ihn vorbereitet werden, dass wir ihn nicht nur von einer Seite kennenlernen, sondern mehr und mehr von ihm erfasst werden. Also mir geht's auf jeden Fall so, je länger ich verheiratet bin, desto mehr sehe ich an meiner Frau und desto dankbarer und erfüllter und mehr voller Liebe bin ich. Und so wird es uns auch mit Jesus Christus gehen. Je mehr wir uns mit ihm beschäftigen, je mehr wir Zeit mit dem Verlobten der Gemeinde verbringen, je mehr wir uns mit Jesus Christus, mit seinem Wort auseinandersetzen, desto mehr werden wir ihn kennenlernen, desto mehr werden wir seine Herrlichkeit erkennen. Was für einen wundervollen Verlobten Gott da vorbereitet hat. Und wir dürfen auf ewig mit ihm vereint werden. Jesus sagt, wenn er den Geist schicken wird, nachdem er in den Himmel gefahren ist, Johannes 16, Vers 13, so wird er, also der Geist der Wahrheit, euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern er wird, was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was mein Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er, also der Heilige Geist, von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Jesus Christus ist aufgefahren zum Vater und lässt seine Brautgemeinde aber nicht alleine zurück, sondern ein Teil von Gott, der Heilige Geist, wurde auf die Erde geschickt, um in unseren Herzen zu wohnen. Und dadurch öffnet sich Gott in unseren Herzen. Der Heilige Geist öffnet uns sein Wort, damit wir verstehen, wie er denkt und wie er uns haben möchte. Das nennt die Bibel Heiligung. Die Heiligung ist eine wichtige Prozedur in der Vorbereitung auf die Hochzeit. Jede Braut bereitet sich vor auf die Hochzeit. Also ich habe es noch nicht gehört, dass Also noch nicht, vielleicht gibt's das, aber ich habe noch von keiner Braut gehört, die zu einer Hochzeit, zu ihrer eigenen Hochzeit kommt, als wäre es irgendwie ein, weiß ich nicht, ein Frühstücksspaziergang oder eine Runde mit dem Hund oder, ne, also da bereitet man sich intensiv vor auf diesen Tag. Also so kenne ich das. Und wird wahrscheinlich auch immer noch so bleiben. Ich nehme an, du setzt die Tradition fort. Dass man sich intensiv vorbereitet. Der Bräutigam macht das auch, aber hier ist die Rede von der Braut, weil wir als Brautgemeinde Jesu in dieser Vorbereitungsphase stecken. Wir brauchen diese Vorbereitungsphase. Wir brauchen die Heiligung, weil wir uns in der Heiligung immer mehr auf Gottes Ehre ausrichten und alles andere beiseite lassen. Das ist ja das Ergebnis einer Heiligung. Gott ist heilig, also ausschließlich auf seine Ehre fixiert. Und wir sollen auch heilig sein, ausschließlich auch auf seine Ehre fixiert sein. Und der Prozess der Heiligung hat genau das zum Ziel. Alles andere weglassen. Eine Braut, die sich vorbereitet für die Hochzeit, ebnet ihren ganzen Lebensweg so, dass sie ab dem Zeitpunkt der Hochzeit auch wirklich nichts anderes mehr an Verpflichtungen hat als ihren Ehemann. So ist das mit der Brautgemeinde Jesu auch. Und genau dafür hat uns Christus die Versiegelung mit dem Heiligen Geist gegeben, quasi den Verlobungsring. Epheser 5, Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, dass sie weder Flecken noch Runzel noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Dafür hat Christus uns den Heiligen Geist gegeben. An Pfingsten kamen ja so viele Menschen zusammen. Und Gott wählt den Zeitpunkt so, dass gerade viele Menschen anwesend waren aus vielen Völkern. Menschen aus verschiedenen Sprachregionen. Und das macht er ganz bewusst. Denn die Botschaft von der Hingabe Jesu Christi an seine Gemeinde, die Botschaft von dem Evangelium in den Menschen, die ist Gott so wichtig, dass er ein Sprachenwunder schafft, dass er die Sprachen vermehrt, dass diejenigen, die davon verkünden, von den Menschen in ihren eigenen Sprachen gehört werden. Diese Botschaft, die diese Menschen dort vor Ort, die Jünger Jesu, verkündigt haben, enthielt eine ganz klare Botschaft. Es war das Evangelium von Christus. Ich habe die ganze Predigt von Petrus vorgelesen. Ihr habt es gehört. Es war eine ganz klare Aussage. Es war kein unverständliches Gebrabbel. Gott hat ihnen zu dem damaligen Zeitpunkt die Zungenrede gegeben als ein Mittel, dass das Evangelium in klarer Sprache von den verschiedenen Menschen, die anwesend waren, verstanden werden konnte. Es ging darum, dass sehr, sehr viele Menschen, möglichst viele, das mitbekommen. Und wisst ihr, an was mich das erinnert? Gerade die sprachliche Verständigung, ja, das ist ja ein Grundsatz für die Einheit unter Menschen. Und das erinnert mich daran, es gab schon mal ein Ereignis, da wollte sich auch jemand einen Namen machen. Und da hat Gott genau das Gegenteilige gemacht. Der Turmbau zu Babel. Da haben die Menschen gesagt, kommt, lasst uns einen Namen machen, indem wir einen Turm bauen bis zum Himmel. Und Gott sagte zu seinem Sohn und zum Heiligen Geist, kommt, lasst uns herniederfahren und ihre Sprachen verwirren, sie auseinanderstreuen. Es geht bei diesem Ereignis darum, bei dem Pfingstereignis geht es darum, dass Gott sich einen Namen macht. Und er zeigt, dass im Gegensatz zu dem Ereignis mit dem Turmbau zu Babel, dass er die Sprachen nicht verwirrt, sondern dass er die Sprachen wieder zusammenbringt, dass er die Menschen das Gleiche verstehen lässt. Aus den 15 verschiedenen Sprachen, die hier mindestens anwesend waren, also Menschen aus diesen Sprachen, die haben es alle klar verstanden. Gott hat ihnen diese eindeutige Botschaft mitgeteilt. Hier ist Rettung für euch. In Jesus Christus habt ihr die Erlösung. Ihr habt ihn zwar ans Kreuz genagelt, ihr Juden, durch die Hände der Heiden. Aber Gott hat ihn wieder auferweckt. Und dann begründet er das mit der Verheißung, die er David gegeben hat, dass er nicht im Totenreich bleiben darf, sondern dass er auferstehen musste. Der Tod konnte ihn nicht festhalten, er musste auferstehen. Und er lebt jetzt und wir folgen ihm nach. Und der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Gott gibt seinem Sohn die ganze Welt als Regierungsort und die Gemeinde zu seiner Braut. Gott hat sich einen großen Namen gemacht. Beim Turmbau zu Babel wollten die Menschen sich einen Namen machen. Da sagte Gott, 1. Mose 11, Vers 5 und 6, da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschen Kinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist der Anfang, ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird sie nichts mehr davon zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Also er wusste, wenn sie einander verstehen, sind sie einig und sind sie stark. Dann hat Gott demonstrativ diese Stärke zerschlagen, diese Einheit, diese Verständigung. Und jetzt hören die Menschen, wie das Evangelium in den verschiedenen Sprachen verkündet wird. Und jetzt sind es die Menschen, die sich wundern und sagen, was soll das noch werden? Gott führt die Menschen wieder zusammen, dass sie dasselbe verstehen. Ich weiß nicht, wer das von euch schon alles erlebt hat. Wenn man mit Christen zusammenkommt, selbst mit Christen aus anderen Sprachen, die man nicht versteht, also die man selbst nicht sprechen kann. Es ist eine Einigkeit da. Es ist eine Verbindung da. Man hat sich nie gesehen und kann sich plötzlich umarmen. Man ist einander so nah, wie man sich menschlich kaum nah sein kann. Es ist eine Verbindung da, eine Einheit. Die schafft Gott. Gott macht sich hier einen großen Namen und dafür nutzt er dieses Ereignis der Sprachenvermehrung als Gegenstück zur Sprachenverwirrung. Philipper 2, Vers 9 bis 11, sagt Paulus, darum hat ihn, Jesus Christus, Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Philipper 2, Vers 11 ist die Erklärung von Zungenreden. Die Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes und des Vaters. Alles andere ist nicht göttlich. Das hat er damals in den verschiedenen Sprachen gemacht und hat sich einen großen, großen Namen gemacht. Und hat das in ganz Israel gezeigt, dass Menschen zum Glauben kamen. Die Gemeinde wuchs und wurde 3000 Seelen groß. Das ist natürlich für uns eine Riesenzahl hier. Aber das hat Gott damals so gewirkt. Und Petrus predigt der anwesenden Gemeinde. Und die Gemeinde wird groß und betet Gott an, lobt ihn. Wir können das in Apostelgeschichte weiterlesen, was Gott mit der ersten Gemeinde macht. Aber es dauert nicht lange, da wird diese Gemeinde verfolgt. Sie wird von der Welt um sie herum nicht verstanden. Warum? Weil die Welt das nicht versteht, was Gott in die Menschen hineingepflanzt hat. Sie versteht nicht, warum da plötzlich eine Verbindung ist zwischen Mensch und Gott. Sie können das nicht aufschlüsseln. Wenn man ihnen das erzählt, können sie es nicht verstehen. Wisst ihr, warum das so war? Warum das bis heute so geblieben ist? Weil der natürliche Mensch nichts vom Geist Gottes vernimmt. Er kann Gott erst dann erkennen, wenn Gott sich selbst ihm offenbart durch den Heiligen Geist. Und deshalb gibt es Anfeindungen. Und das ist normal und natürlich für uns Christen. Dass diejenigen, die Gottes Geist nicht haben, uns nicht verstehen können und auch nie verstehen werden. Und es wird immer zu diesen Konflikten kommen. Mal ist es einfach nur die Aussage, ich kann dich nicht verstehen, wie du so blöd sein kannst. Und im anderen Fall heißt es, du musst auf die Arena und vom Löwen gefressen werden. Oder sonst irgendeine böse Tat. Aber Gott hat das gemacht, damit die Menschen der ersten Gemeinde durch die Verfolgung zerstreut wurden und die Botschaft noch weiter verbreitet werden konnte. In alle Teile der Erde. Bis nach Deutschland. Bis ins 21. Jahrhundert. Bis zu dir und zu mir. So, und jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Erzähl den Menschen von unserem Verlobten Jesus Christus. Lebe begeistert für unseren Verlobten. Lebe begeistert für Jesus Christus. Rede über diesen Opfertod von Jesus Christus, über seine Gnade, über seine Vergebung, die du in ihm bekommen hast. Rede von deinem Frieden, den du in Gott hast. Rede von deiner Freude auf die himmlische Hochzeit des Lammes, bei der du da sein wirst. Und lade andere Menschen ein, auch dahin zu kommen. Ja, beschäftige dich mit Jesus. Du wirst erfüllt sein von ihm. Das ist das, was Uli vorhin sagte. Wir müssen erfüllt sein im Heiligen Geist, um darüber zu reden. Wir werden erfüllt, wenn wir uns mit ihm beschäftigen. Wenn wir uns mit Jesus Christus beschäftigen, wird uns der Heilige Geist sein Wort öffnen. Wir werden erfüllt sein mit ihm. Wir werden darüber reden können. Ja, ich komme zum Schluss. Ich möchte diesen Vers einmal umformulieren als Frage und Aufforderung. Hast du die Botschaft von Jesus Christus im Glauben angenommen? Wenn ja, dann lass Pfingsten zu deinem Jahrestag werden, indem du jährlich daran denkst, dass du ein versiegeltes Eigentum von Gott bist. Gott hat dir, wie er es versprochen hat, durch den Heiligen Geist sein Siegel aufgedrückt. Damit schließe ich die Predigt.